Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2
9 Uhr und 6 Minuten. DRS 2 à la carte bieten wir jetzt bis um 12 am Mikrofon Katharina Kilchenmann. Wer möchte es nicht sein? Kreativ. Der Begriff Kreativität geht auf das lateinische Wort creare zurück, was so viel bedeutet wie etwas neu schöpfen, erfinden, erzeugen, aber auch die Nebenbedeutung von auswählen hat. Heute Morgen widmen wir uns der Frage, wem nützen die Kreativen und warum? Es gibt einen Wirtschaftsbereich, der in letzter Zeit als ganz besonders kreativ gilt und auch als ganz besonders förderungswürdig, die Kreativwirtschaft. Hier in Contact geht es darum, wer eigentlich dazugehört und wer nicht, wenn die Rede ist von Kreativwirtschaft, wer eventuell Fördergelder erhalten könnte und wie. Christoph Keller hat sich in Zürich umgehört, der Hauptstadt der Kreativwirtschaft in der Schweiz.
Man ist immer am Suchen, dass wieder neue Sachen reinkommen. Oder? Es sollte ständig wechseln. Und
Samstagnachmittag bei Einzigart, dem Designerladen im Kreis 5 in Zürich.
Auch wenn es alte Sachen sind, die Sie vielleicht aus Ihrer Kindheit kennen. Wir nehmen viele Bücher.
Martin Meyer, der Geschäftsführer, zeigt mir das Sortiment, führt mich durch den Laden, in dem seltene, da und dort aber auch berühmte Designerstücke stehen. Später in seinem Büro im ersten Stock wird er sagen:
Das hat eigentlich etwa vor 14 Jahren begonnen mit zwei Freunden. Der eine war Designer, Reto Kaufmann, der hat uns dann mal beigezogen bei einem Stuhl, den er gebaut hat, wo wir den nicht versuchen, zusammen zu vertreiben.
Ein Stuhl stand am Anfang und eine Geschäftsidee.
Das kam dann ein Produkt mit dem anderen eigentlich dazu, bis wir dann etwa vor 12 Jahren dieses Lokal hier gefunden haben und dann gedacht haben, ja, wenn wir eigene Produkte haben, dann ist das fast sinnvoll, wir verkaufen sie auch gleich selber.
Design aus der eigenen Kreation plus viel bekanntes Schweizer Design, das macht Einzigart bis heute aus und das Konzept funktioniert. Dennoch, Martin Meyer vergisst die harten Anfangsjahre nicht.
Am Start, als ich da unten saß, da war ich froh, wenn mal eine Person am Tag in den Laden kam und was Kleines gekauft hat. Also, am Anfang, als wir hier reinkamen, war der Kreis 5 auch noch nicht wirklich frequentiert. Also das hat sich in den letzten 5-6 Jahren stark verändert mit all diesen kulturellen Angeboten, die Sie hier unten finden.
Eine Kreation, Risikobereitschaft und gute Vernetzung. Heute ist der Erfolg da. Aber es gab Zeiten, da hätten sie sich gewünscht, die Leute von Einzigart, dass sie Zugang gehabt hätten zu einer Art von Förderung.
Wenn es sowas geben würde, dann wäre das natürlich schön gewesen. Aber das hat sich auch immer wieder die Frage geöffnet, machen wir weiter? Wie geht es weiter? Wenn es so weitergeht, dann kann es nicht mehr weitergehen, weil einfach irgendwann sagt man, ja, ich kann nicht arbeiten und nichts dabei verdienen.
Ist einer wie Martin Meyer von Einzigart nun der typische Vertreter von dem, was man als Kreativwirtschaft bezeichnet?
Es kommt zum Beispiel darauf an, in welchem Land die Person lebt, die mir sagt, dass sie in der Kreativwirtschaft arbeitet.
Christoph Weckerle, er leitet das Departement Kulturanalysen und Vermittlung an der Hochschule der Künste in Zürich. Er hat letztes Jahr den dritten Kreativwirtschaftsbericht für Stadt und Kanton Zürich mit herausgebracht und ist der Experte in Sachen Kreativwirtschaft in der Schweiz. Die Frage, was denn eine Person ausmacht, die in der Kreativwirtschaft arbeitet, lässt sich, sagt Christoph Weckerle, nicht einfach beantworten.
In dem Moment, wo diese Person zum Beispiel in England lebt, weiß ich von ihr, dass sie in einem sehr stark privatwirtschaftlich geprägten Umfeld arbeitet, in der Musikwirtschaft, im Kunstmarkt, in der Filmwirtschaft, im Buchmarkt und so weiter. In dem Moment, wo diese Person in Wien lebt und mir sagt, dass sie in der Kreativwirtschaft arbeitet, dann frage ich nach, weil es da sehr gut möglich ist, dass sie in Strukturen arbeitet, die auch durchaus staatlich finanziert sind, gestützt sind.
Während jemand aus der Schweiz sich wiederum anders definiert, er
wird sich weniger darauf beziehen, dass er staatlich gefördert ist, sondern dass er eben eher in einem privatwirtschaftlich ausgerichteten Umfeld seine kulturellen Dienstleistungen, Produkte und so weiter entwickelt.
Was nun als Kreativwirtschaft gilt und was nicht, das hängt ab von den Rahmenbedingungen, insbesondere davon, wie die Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, konkret gefördert werden. Und es hängt auch davon ab, welche Definition zugrunde liegt, sagt Christoph Weckerle.
Wenn ich die Diskussion in den Vereinigten Staaten führe, dann spricht man da weniger von Creative Industries, sondern da wurde der Begriff der Creative Class geprägt. Da versteht man Leute drunter, die mit Ideen, mit Dingen, die in ihrem Kopf entstehen, ihren Lebensunterhalt verdienen, bestreiten. Das hat jetzt mit Kunst und Kultur in einem engeren oder weiteren Sinn überhaupt nichts mehr zu tun. Da gehören kreative Manager dazu, Hedgefonds-Manager, da gehören Juristen dazu, da gehören auch in einem eher kleineren Segment Akteure dazu, die wir jetzt als Künstler oder Designer bezeichnen würden.
Mit der Folge, dass in den USA bis zur Hälfte aller Werktätigen bereits zu dieser Gruppe der Creative Class gezählt werden. Für die Schweiz gibt es bisher kein übergreifendes, umfassendes Konzept von dem, was man unter Kreativwirtschaft bezeichnen würde. Erst mit der Kulturbotschaft des Bundes und mit dem Kulturförderungsgesetz wird die Kreativwirtschaft überhaupt erst einmal ansatzweise definiert. Wieder in Zürich, nur ein paar Häuser weiter. Weiterhin an der Josefstrasse, der Brillenladen Manu Propria.
Also ich bin Andrea De Zordi, ich komme von Zürich und habe Optikerin gelernt.
Ich bin Eleonora Newton, ich wohne auch in Zürich, bin gebürtige Italienerin und mein Berufswerdegang ist auch als Optikerin losgegangen.
Andrea De Zordi und Eleonora Newton, Inhaberinnen von Manu Propria seit 5 Jahren.
Also zu uns kommt man, wenn man einen Brillenwunsch hat. Wenn man keine Brille bis jetzt gefunden hat, designen wir sie nach Mass designen. Sprich, wir gehen auf den Kunden eingehen, farblich, ihn beraten, was für Form das zu ihm passt. Und dann tun wir das also so anfertigen.
Brille nach Mass, eine Idee, die Erfolg hat, denn die Brillen von Manu Propria sind nicht viel teurer als andere Designerbrillen.
Es war schon lange eigentlich der Wunsch, selber Brillen zu designen. Wir sind beide seit 20 Jahren auf dem Beruf tätig und haben gemerkt, dass es oftmals einfach an der Form oder der Grösse scheitert. Und somit haben wir gefunden, wir machen sie einfach nach Mass und können alles verbinden. Design, Mode und Optik.
Die beiden Kreativen haben sich abgesichert am Anfang. Andrea De Zordi.
Also wir hatten noch einen Nebenjob, einen kleinen. Und haben uns das Darbrech dann aufteilt und haben das Glück gehabt, dass wir privat dann können, Geld auslehnen können, das wir dann können als zinsloses Darlehen zurückzahlen
können. Und Eleonora Newton?
Ja, also schlussendlich ist es einfach ein Berechnen. Und wenn man ein Risiko kann berechnen, und das war der Fall, gewesen, und dazu kann ja sagen, dann muss man einfach den Sprung ins kalte Wasser wagen und das hat sich gelohnt.
Und lieber diesen Fall in Erwägung ziehen, als in 20 Jahren sagen, wieso haben wir es nicht gemacht. Vielleicht wäre es etwas geworden.
Kalkuliertes Risiko, an die eigene Kreativität glauben. Was für eine Firma wie Manu Propria gilt, gilt auch für andere. Für Architekturbüros, für Filmproduktionsfirmen, für Presseagenturen, für Thinktanks. Es gilt als zugrunde liegendes Prinzip auch für Firmen, die sich längst etabliert haben. Firmen in Zürich wie Freitag mit den Taschen aus Lastwagen planen, Firmen wie Erfolg, die edle T-Shirts herstellt. Warum aber, fragte ich Christoph Weckerle, warum ist dieser Wirtschaftsbereich in den letzten Jahren denn so sehr in den Fokus gerückt? Dazu gibt der Experte für Kreativwirtschaft 3 Antworten. Eine historische zunächst. Es gibt, sagt er,
eine Legende um den jungen Tony Blair, der in England sitzt mit den Gewerkschaftsbossen an einem Tisch und die Behauptung wagt, dass für England die Exporte der Popindustrie mittlerweile wichtiger sind als die Exporte der Stahlindustrie.
Tony Blair, der am Anfang steht der Erfolgsgeschichte eines Begriffs.
Und der junge Tony Blair ist in einer Phase der Positionierung, er grenzt sich ab gegen Maggie Thatcher, seine Spin-Doctors denken darüber nach, was könnte ein Begriff sein, ein Zugang sein, der mit Maggie Thatcher irgendwie kaum in Verbindung gebracht wird und man fokussiert dann auf Kreativität.
Kreativität als Gegenpol zum industriellen Komplex. Brain statt Stahl.
Es entstehen dann all diese Bewegungen, Cool Britannia, Branding Britain. Die Briten können plötzlich kochen, sind kreative Leute. Also man verwendet das als Marketingkonzept für ein Land. Das schwappt auf Kontinentaleuropa über.
Der Siegeszug des Begriffs hat aber auch einen anderen Nährboden, einen soziologischen, einen kulturellen. Christoph Weckerle von der Hochschule der Künste in Zürich.
Dann gibt es eine Diskussion zur Kreativität, die sagt, das ist ein wichtiger Zugang zur Gegenwart, den eine Gesellschaft braucht, um zukunftsfähig zu sein, sondern weil sie nämlich immer über den Status quo hinaus denken muss.
Die Kreativen also als Reservoir an Ideen, an Konzepten, an Vorstellungen von Gesellschaft, von Kunst, von Technologien. Damit wird in der Zwischenzeit auch geworben, international. Kreativität als Standortvorteil, damit wirbt zum Beispiel die Stadt Bremen.
Im Spannungsfeld zwischen Kultur und Wirtschaft gibt es in Bremen zahlreiche Unternehmungen und Projekte, die zeigen, dass sich gerade durch ein hohes Verständnis der jeweils anderen Perspektive neue Möglichkeiten und Chancen für beide Seiten ergeben.
Das Interessante bei diesem Produkt.
Kreativwirtschaft als eigenständiger, dynamischer, innovativer Wirtschaftszweig, eine Schatzkammer an Ideen. Aber die Kreativen auch als Ausdruck von Urbanität.
Also es gibt eine starke intrinsische Motivation, Dinge zu tun. Es gibt die Überzeugung, dass man über den Status quo hinauskommen muss.
Und dafür bietet der leicht chaotische, immer aber dichte, konzentrierte städtische Raum die besten Voraussetzungen.
Ich bin die Andrea Mautz, habe hier in Zürich mein Atelier.
Andrea Mautz, Taschendesignerin, auch sie an der Josefstraße in Zürich. Da, wo sie ausstellt, lebt sie auch.
Also hier zum Beispiel befinden wir uns im Wohnausstellungs- und Gästezimmer, würde ich es jetzt mal nennen. Es ist einfach ein Raum, der zur Straße, das Hochparterre, ein großes Fenster hat und deshalb eigentlich ganz gut als Schaufenster eignet. Ich kann dann den Vorhang vorziehen, dann habe ich quasi hier Privatsphäre.
Sie kann ihre Wohnung zum Ausstellungsraum machen, indem sie lange weiße Vorhänge zieht, vor ihre private Einrichtung, vor die Küche, vor die Schränke.
Ja, hier ist so Schneideraum, wo ich meine Materialien zurechtschneide, ist aber auch zugleich Küche, die okay. Auch wieder über Vorhänge ja, abgetrennt werden.
Sie hat, wie viele, einen Umweg gemacht, um zu dem zu werden, was sie ist.
Ich habe Architektur studiert, habe als Architektin gearbeitet. Durch gesundheitliche Probleme musste ich eine Weile aussetzen. Also diesen Drang, eigene Produkte zu entwickeln, hatte ich schon immer. Und ich habe auch sehr gerne mit Materialien gearbeitet. Habe mir eine Nähmaschine gekauft. Und durch die Nähmaschine plus dieses Material ist eigentlich diese Tasche entstanden. Also ich habe einfach begonnen.
Diese Tasche?
Die ist selbstschließend. Also immer wenn da Gewicht drin ist und ich die anhabe, ist die auf Zug geschlossen. Die Innentaschen oder die Innenfächer der Tasche sind so unterm Gurt situiert, dass auch nichts geklaut werden kann, weil im geschlossenen Zustand einfach durch den Gurt die Sachen in der Innentasche gehalten werden. Wenn ich jetzt Lust habe auf eine Handtasche oder eben eine schicke Tasche.
Auf 5 verschiedene Arten lässt sich die schlichte, schicke Tasche tragen. Da steckt viel Denkarbeit drin nach den ersten Entwürfen.
Und dann hat es angefangen zu denken, okay, jetzt habe ich quasi diesen Sack. Ich habe diesen Gott, aber wie kann ich schaffen, das Maximale quasi da rauszuholen, weil eben ich sehr ein Fan bin vom Umbauen, multifunktional nutzen, mehrfach nutzen. Und dann hat es angefangen, sehr viel Spaß zu machen in dieser Zusammenarbeit und allem, dass ich das einfach weiterverfolgen wollte. Ne?
Die Zahlen zur Kreativwirtschaft in der Schweiz. Die Kreativen machen rund 5% aller Werktätigen aus. Sie leisten etwa 4,2% des Bruttoinlandprodukts. Das macht, für das Jahr 2008 gerechnet, insgesamt 200.000 Personen, die in gut 40.000 Betrieben beschäftigt sind, Tendenz steigend. Während die gesamte Wirtschaft zwischen 2005 und 2008 um rund 3% gewachsen ist, legte die Kreativwirtschaft um 4% zu. Noch nicht erhoben ist allerdings, welche Spuren die Finanzkrise in diesem Wirtschaftsbereich hinterlassen hat. Besonders stark ist der Sektor in der Stadt Zürich. Hier arbeiten 9% der Beschäftigten in der Kreativwirtschaft und 19% der Betriebe gehören in den Bereich der Kreativen. Und mit diesem Potenzial tritt Zürich durchaus in Konkurrenz zu anderen Standorten, zum Beispiel Hamburg, eine Stadt, die sich kreativ herausputzt für den Besuch ausländischer Journalisten.
Nächste Station, Hafen City, wo für Milliarden ein ganzer Stadtteil neu entsteht. Über 5000 Wohnungen, Büros für 40.000 Menschen, sogar eine neue Oper. Auch hier kommt wieder die Kreativwirtschaft zum Zuge, diesmal in Gestalt des Stararchitekten Hadi Terani.
Die Kreativwirtschaft. Dieser Sektor ist, um es auf einen Begriff zu bringen, ein Sektor, in dem auch so etwas wie Risiko im Spiel ist. Die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, müssen bereit sein, ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen. Christoph Weckerle, Leiter des Departements Kulturanalysen und Vermittlung an der Hochschule der Künste in Zürich und Mitverfasser der Kreativwirtschaftsberichte für Stadt und Kanton Zürich, formuliert es so:
Wenn ich jetzt die Kreativwirtschaft verstehe als die Arbeitsmärkte der Leute, die wir ausbilden, weil wir in Zürich vom Designer über den Game Designer zum Musiker zum Filmemacher also eine relativ breite Palette ausbilden, dann kommt aus unseren Untersuchungen hervor, dass es schon in dieser Kreativwirtschaft, wie ich sie vorher umschrieben habe, eine besonders hohe Dichte an Personen gibt, die eben versuchen, Dinge, sage jetzt mal, die noch nicht gedacht sind, zu denken.
Das noch nicht gedachte Denken und versuchen, das auch an den Markt zu bringen. Es geht hier um eine bestimmte Dichte, um eine Vernetzung auch. Christoph Weckerle mit einem Beispiel.
Wenn Sie im Designbereich das Feld der Game Designer nehmen, da gibt es rein schon inhaltlich eine gewisse Nähe zur Softwareentwicklung. Softwareentwicklung ist zum Beispiel an der Uni St. Gallen, gibt es Forscher, die sich damit beschäftigen, mit Geschäftsmodellen da drin, weil auch diese Leute extrem vernetzt arbeiten, global vernetzt arbeiten, weil sie auf ganz spezifische Problemstellungen hin Lösungen entwickeln müssen und die Projektteams permanent den Anforderungen anpassen müssen, weil sie wie in der Kreativwirtschaft die Leute in einem höchsten Maße spezialisiert sind.
So entstehen dichte Netzwerke, kurzlebige zuweilen, langlebige auch und Projektteams, die sich bilden, sich wieder auflösen, sich ergänzen.
Das sind sehr kleinteilige, aber dafür sehr flexible Strukturen. Das sind die Vorteile, die Nachteile. Es ist auch sehr unübersichtlich in dieser Kreativwirtschaft. Also wenn Sie irgendwie mal mit jemandem sprechen wollen von dieser Branche, das ist sehr schwer möglich.
Weil die Ansprechpartner wechseln, weil die Netze sich verändern, sich dem Markt anpassen. Interessant aber ist, dass diese flexible, manchmal auch fluide Art der Zusammenarbeit durchaus Zukunft hat, über die Branche hinweg, sagt Christoph Weckerle von der Zürcher Hochschule der Künste.
Interessant ist dabei nur, dass wir vielleicht vor 10 Jahren immer diejenigen waren, die darauf hingewiesen haben, dass das hier in der Kunst alles ganz anders ist. Und mittlerweile ist an Tagungen eher so zu hören, dass man davon ausgeht, dass so in 10 Jahren, in 5 Jahren große Teile der Industrie grundsätzlich so funktionieren werden.
Die Kreativwirtschaft also nicht nur als Reservoir an Kreativität, als ein Ort, an dem Ideen für die Zukunft entwickelt werden. Diese Art von Wirtschaften wird auch gedacht als ein Modell für die Wirtschaft der Zukunft.
Es ist eigentlich ein Experimentierfeld für Entwicklungen, die wir dann in der gesamten Wirtschaft beobachten können werden in 5 bis 10 Jahren.
Wobei allerdings gilt: Noch bleiben alle diese Definitionen und Abgrenzungen im Ungefähren. Noch bleibt das, was man unter Kreativwirtschaft versteht, fluid, manchmal unfassbar.
Ich bin Hans-Peter Vogt, arbeite für Hochparterre Bücher. Das ist eine Buchhandlung, die es seit Herbst 2007 in Zürich gibt.
In Zürich, an der Gasometerstraße, Hochparterre Bücher. Man habe sich, sagt Hans-Peter Vogt, sehr bewusst für diesen Standort entschieden.
Wir haben uns dann sehr schnell für den Kreis 5 entschieden, weil eigentlich alle jüngeren, größeren Architekturbüros hier in der Nähe sind, weil Hochparterre den Verlag und die Büros hier haben und weil für uns eigentlich das Leben hier im Kreis 5 stattfindet.
Da, wo das Leben stattfindet, Da findet auch die Vernetzung statt, sagt Hans-Peter Vogt. Aber zentral ist auch hier bei diesem Buchladen die zündende Idee.
Die Initiative ging von Benedikt Loder aus, vom Hochparterre. Er fühlte sich in keiner Architekturbuchhandlung mehr hier in Zürich zu Hause. Und wie er ist, wenn er etwas bemängelt, dann macht er selbst. Und so kam er auf mich zu und mit mir Esther Kirjanov. Und er wollte wieder eine persönlich geführte Architekturbuchhandlung.
Man hätte, sagt Hans-Peter Vogt, in der Aufbauphase durchaus einen Kredit in Anspruch nehmen können.
Als wir eröffnet haben, gab es noch den Langstrassenkredit. Damit wurden Geschäfte, Neueröffnungen finanziell unterstützt mit einem günstigen Kredit.
Man hätte, aber man hat es nicht getan. Weil man sich, fragte ich Hans-Peter Vogt, eben doch zur Wirtschaft zählt und nicht zu den Kulturschaffenden, die eben doch da und dort ganz direkt von staatlichen Zuschüssen leben, allenthalben?
Ja, das so nicht.
Wie aber geht es den Menschen in diesem Wirtschaftssektor generell? Auch hier ein paar Zahlen. Laut den Erhebungen bestehen fast 80% der Berufstätigen in diesem Sektor aus Einzelfirmen oder aus Zweipersonenfirmen. Man spricht hier also von Mikro- und Nanounternehmen. Und für die meisten gilt, so steht es im dritten Bericht zur Kreativwirtschaft des Kantons Zürich, dass sie in einem volatilen, risikobehafteten und sehr vielfältigen, raschen Veränderungen unterliegenden Markt tätig sind. Christoph Weckerle, Mitverfasser des Zürcher Kreativwirtschaftsberichts, sagt, man müsse genau diese Kleinen in den Fokus nehmen, nicht nur diejenigen, die mit großer Wirtschaftsleistung auftrumpfen.
Es gibt wenige große, ganz große, die dann natürlich auch umsatzstark sind. Und es gibt viele kleine. Und geführt wird ja auch die Diskussion um den sogenannten Long Tail, also dass sich bei der Kurve das hintere Ende halt genau betrachtet, da wo im Kleinen die große Vielfalt ist.
Den Blick also auf die Kleinen legen, auf diejenigen, die hinten an der Kurve sind. Denn es könnte nämlich sein, dass da hinten am Ende der Kurve viel Potenzial liegt, viele Möglichkeiten. Da muss man dann auch mit der Förderung ansetzen, sagt Christoph Weckerle, und zwar nicht nach den üblichen Mustern der Wirtschaftsförderung. Nicht Wachstum steht an vorderster Stelle, sondern anderes.
Sie sind nur teilweise einverstanden damit, dass sie jetzt wachsen sollen, sondern es geht sehr oft mehr darum, dass sie zwar sehr professionell sind, aber klein bleiben wollen, weil sie flexibel sein wollen, weil sie sich mit anderen, die ähnliche Strategien verfolgen, temporär zusammenschließen wollen, um Problemlösungskontexte zu generieren und dann wieder auseinander zu gehen. Also hier greifen die klassischen Fördermechanismen der Wirtschaftsförderung nicht. Mit staatlicher Kulturförderung hat das auch nichts zu tun.
Also braucht es andere Mechanismen der Förderung. Man versucht in Zürich, in Basel, aber auch in anderen Städten, den spezifischen Bedürfnissen der Kreativen entgegenzukommen.
Eine Stadt wie Zürich, wie Basel jetzt, sind auch dran, jetzt drüber nachzudenken, also wie denn so etwas genau funktionieren könnte, wo die klugen Zugänge sind, was es denn braucht. Sehr oft ist es eben dann nicht Geld, was gebraucht wird, sondern es sind irgendwie Zugänge zu Infrastruktur, zu Hardware, die irgendwie temporär angeschafft werden müssen.
Und so bringt es denn auch nichts, wenn man den Kreativen zum Beispiel mit Businessplänen oder mit Marktanalysen unter die Arme greifen will. Wichtig sind vor allem Räume, günstige Räume. In Zürich zum Beispiel hat man mit dem Basislager, einem Containerbau in Zürich-Brunau, einen Akzent gesetzt. Für wenig Geld und ohne viel bürokratischen Aufwand können dort Künstlerinnen und Künstler, aber auch andere Kreative, einen Atelierraum mieten. Wichtig ist auch das Verständnis für die Biografie der Kreativen, betont Christoph Weckerle.
Es geht darum, gewisse Phasen dieser Biografie zu stützen, um zu ermöglichen, dass eine Etablierung dann in dieser Kreativwirtschaft möglich ist, so dass denn gewünscht ist. Es gibt auch Leute, die wollen sich nicht etablieren, sondern flexibel sein. Auch dafür gibt es vielleicht kluge Stützmechanismen. Ich würde aber behaupten, sie sind noch nicht alle erfunden.
Noch gibt es kein probates Mittel, um den Kreativen, diesen Grenzgängerinnen und Grenzgängern zwischen Kunst, Kreation und Markt, gezielt unter die Arme greifen zu können, sofern überhaupt erwünscht. Zürich versucht es zurzeit mit Mikrokrediten, mit denen kurzzeitige Liquiditätsengpässe und/oder Investitionen unbürokratisch aufgefangen werden können. Und auch das Modell von Zwischennutzungen oder günstigen Räumen wird praktiziert. Man will keine Branche gezielt fördern, sondern setzt auf eine lebendige, kreative, heterogene Szene. Basel hingegen setzt auf die bestehenden Stärken Design, Architektur und Kunst und man will am Rheinknie mit 1 Million Franken, verteilt auf die nächsten 3 Jahre, die zum Teil massive Abwanderung der Kreativen aus Basel stoppen. Eine klare, wirtschaftspolitisch motivierte Strategie also. Brauchen Sie denn diese Unterstützung tatsächlich, die Kreativen?
Also genau, also Kollektion, das ist jetzt bis da unten, das ist eigentlich alles jetzt von dieser Saison.
Karin Maurer, Mitinhaberin des Labels Beige, zugleich ein spezieller Kleiderladen mit gleichem Namen, auch er liegt an der Josefstrasse in Zürich.
Es ist schon eigentlich so die Haupttätigkeit von uns, ist schon einfach die Stoffe schon zu entwerfen, aufs Kleid.
Karin Maurer, Designerin, Geschäftsfrau in einem, sie erzählt...
Bei uns war es eigentlich nie so total das Konzept von Anfang an. Wir sind wie so, wir haben einfach mal angefangen, auch weil es wenig Stellen gehabt hat und sind so nach und nach hat sich das eine zum anderen haben wir einfach weiterentwickelt und es ist so wie gewachsen einfach. Aber es ist jetzt nicht von Anfang an gewesen, wir wollen jetzt so ein Label eröffnen.
Auch sie betont, dass es eine Entwicklung gab, keinen klaren Wachstumsplan und sie wollte von Anfang an auf eigenen Füßen stehen.
Wir haben noch nie jetzt einen Kredit aufgenommen, also wir gehören uns selber und ich finde das eigentlich auch noch ein gutes Gefühl. Es gibt einem einfach auch gewisse Freiheiten. Also, dass man nicht irgendwie etwas zurückzahlen muss und so. Und dafür haben wir einfach quasi wie Zeit investiert. Also, es hat seine Zeit gebraucht und ist aber auch gut gewesen, weil es so gewachsen ist. Aber wir hätten jetzt, glaube ich, nie einen Kredit aufgenommen. Jetzt so.
Keinen Kredit, dafür Zeit.
Und auch die Idee dann mit dem Laden, das hat sich dann irgendwann einmal so, haben wir gefunden, das ist jetzt Zeit für einen Laden, weil wir einfach die Sachen wollen, wie selber interpretieren und zeigen oder wie das Umfeld schaffen, wo wir eigentlich meinen mit diesen Kleidern. So.
Und auch nicht rasches Wachstum, sondern Investition ins Netzwerk.
Wir haben gemerkt, auch, also so wie mit Leuten, die man kennt, die man so während der Kunstgewerbeschule kennengelernt hat, wo eben auch Fotografie oder Grafik, wo sich dann so überschneidet, also wo man dann wie kann zusammenarbeiten, so arbeiten, das ist schon sehr wichtig gewesen.
Karin Maurer, Mitinhaberin des Labels Beige. Zeit und Netzwerk, Eigensinn und Eigenständigkeit und nochmals viel Zeit vor allem. Vielleicht liegt darin der Schlüssel, um zu verstehen, was die Kreativen unterscheidet von den anderen, von denen, die auf raschen, unbedingten Erfolg aus sind.
Einfach die Stoffe schon zu entwerfen und Schnitt sind eher schlicht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.